بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آمين. We begin بإذن الله تعالى mit dem achten Unterricht zur Erläuterung des Aqidat al-Hawiyya Textes. Und wir waren beim letzten Mal mit dem 62. Satz fertig, und wir machen heute بإذن الله تعالى vom 63. Satz bis inklusive des 74. Satzes. Und so heißt es: Denn dessen Religion ist Heil, der sich Allah Azza wa Jal und seinem Gesandten Allahs Segen und Gnade auf ihm ergibt. Und wenn ihm etwas unklar erscheint, sucht er die Antwort darauf bei dem entsprechenden Fachmann. In diesem Abschnitt sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, im Grunde genommen, dass der Muslim sich Allah subhanahu wa ta'ala ergibt. Oder anders ausgedrückt, dass er die Texte, die überliefert sind im Koran und in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so annimmt, wie sie überliefert worden sind. Weder greift er sie durch irgendwelche Zweifel an, noch durch Scheinbeweise, noch durch Interpretationen, das heißt quasi und auch nicht durch die Ta'wilat. Die Ta'wilat, das sind die Uminterpretationen, gemeint sind diejenige Form der Uminterpretationen, die nichtig sind und falsch sind und verboten sind. Und er sagt auch nicht, dieser Muslim sagt auch nicht, ich nehme von den Texten nur das an, was mit meinem Verstand übereinstimmt. Und was meinem Verstand widerspricht, das verwerfe ich. Er macht also seinen Verstand nicht zum Medium der Entscheidung, was er von den Texten annimmt und was er von den Texten verwirft, sondern er verwendet seinen Verstand, um die Texte im Koran und des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen. Sondern um die Texte des Koran und des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen. Denn es gibt einen sehr, sehr wichtigen Grundsatz, an den jeder gesunde Muslim fest glaubt. Die authentische Überlieferung kann niemals dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Okay? Diesen Satz merken wir uns. Etwas, was authentisch überliefert worden ist über Allah Azza wa Jal oder über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kann grundsätzlich nicht dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet, wenn ich einen Widerspruch sehe in den Texten von Koran und Sunna und der Realität oder ja, in der Realität oder meinem Verstand entsprechend, dann habe ich folgende Wahrscheinlichkeiten. Nummer 1, der Text, der über Allah und seinen Gesandten beliefert wird, ist nicht authentisch. Die zweite Möglichkeit ist, es ist authentisch, aber du hast es falsch verstanden. Das heißt also, das Problem ist dann entweder in der Überlieferung oder das Problem befindet sich in deinem Verstand. Und Gründe dafür gibt es verschiedene. Es kann sein, dass jemand eine schlechte Absicht hat. Es kann sein, dass er sich nicht genug Mühe gegeben hat, den Text zu verstehen. Es kann aber auch sein, dass es ihm an Intelligenz mangelt. Denn nicht alle Menschen sind gleich intelligent und nicht alle Menschen verstehen die Texte gleich richtig und gleich gut. Ja? Beispiel, jemand sagt, Allah sagt im Koran al-Karim, dass im Honig Heilmittel ist. Fihi shifa'un linnas. Daraufhin nimmt er diesen Honig, gibt ihm einen Zuckerkranken und er geht drauf. Und jetzt sieht er einen Widerspruch, und er sieht, der Text ist authentisch überliefert, aber in der Realität war es kein Heilmittel, sondern ein Gift. Was macht er jetzt? Er muss erst einmal gemäß dem Grundsatz, den wir gelernt haben, schauen, ist der Text authentisch? Ja, er ist authentisch. Also hast du ihn falsch verstanden. Egal, ob du ihn verstehen wirst, kann sein, du verstehst ihn nicht. Ja? Kann sein, ein Mediziner versteht ihn, du verstehst ihn nicht. Ja? Aber du musst davon ausgehen, dass du es falsch verstanden hast. Und umgekehrt, wie gesagt, gilt das Gleiche. Könnte auch sein, dass der Text nicht authentisch ist. Insofern noch einmal die Regel: authentisch überliefertes kann niemals dem gesunden Menschenverstand. Warum sagen wir den gesunden Menschenverstand? Weil die Menschen, wie gesagt, sind unterschiedlich intelligent. Ja. Der eine sieht einen Widerspruch im Glauben an Allah mit der Realität, der andere sieht ihn nicht. Es gibt Menschen, die sagen, es kann Gott nicht geben. Das sagt ihr Verstand. Ja. Aber ihr Verstand ist eben nicht in diesem Fall gesund. Weil der gesunde Menschenverstand sagt, es kann Gott geben, sehr wohl. Es muss sogar Gott geben. Tayyip. Auch in diesem Aspekt erwähnt der Erläuterer, eben Abi Aziz al-Hanafi, rahimahullah ta'ala, auch einen wichtigen Aspekt im Umgang mit den Texten von Koran und Sunna. Wenn du eine Ayah im Koran Karim liest und du weißt, dass dieses Buch von Allah Azza wa Jalla ist, oder du liest einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der authentisch ist, weil er zum Beispiel in Sahih Bukhari ist oder Sahih Muslim ist oder in ihnen beiden ist oder in einem anderen Werk ist, das authentisch ist. Und du liest diesen Hadith, musst du dir vorstellen, als ob du diesen Hadith oder diese Ayah aus dem Munde des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört hast. Während du den Gelehrten hörst, er sagt dir, Allahs Gesandter hat gesagt, und dieser Hadith steht in Sahih Bukhari, stell dir vor, du hörst das vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was will man damit sagen? Damit will man sagen, es gibt für dich kein Argument, diesen Hadith nicht anzunehmen. Es gibt für dich kein Argument, diesen Hadith zu widerwerfen, zu verwerfen. Denn wenn der Hadith authentisch ist, bedeutet es ja gerade, es ist so, als hätte es Allah subhanahu wa ta'ala, das Gesandte, dir direkt gesagt. Wenn man diese Sache verinnerlicht hat, hilft das natürlich dabei, anständig mit den Texten umzugehen. Denn was will man damit sagen? Es gibt Menschen, wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene, wir haben gesagt, grundsätzlich, der Muslim nimmt die Texte an, wie sie überliefert ist. Da haben wir ein paar Krankheiten erwähnt. Ein paar Krankheiten waren die Zweifel, die Scheinbeweise, die Uminterpretationen. Was macht denn jemand, der solche Krankheiten in seinem Herzen hat? Er nimmt den Text und wendet diese Zweifel jetzt darauf an. Wenn er sich jetzt vorstellen würde, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wäre vor ihm, könnte er das dann immer noch oder würde er sich schämen? Wenn einer zum Beispiel im Koran Karim liest, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, der Alabama hat sich über den Thron erhoben oder der Gnadenvolle hat sich über den Thron erhoben. Und er kommt jetzt und sagt, nein, damit ist nicht gemeint, dass er sich wirklich über den Thron erhoben hat. Stell dir vor, Allah würde es ihm direkt sagen. Könnte er zu Allah sagen, du meinst nicht, was du gesagt hast? Er würde sich schämen. Nimm das Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet alaihi salatu wasallam sagt etwas über Allah azza wa jalla, egal was ist. Zum Beispiel, dass unser Herr subhanahu wa ta'ala zum Tage des Gerichtes hinabsteigt. Oder zum Gerichtsort hinabsteigt. Das Wort Yenzilu steigt hinab. Könnte er zum Propheten ins Gesicht sagen, sallallahu alaihi wasallam, du hast zwar gesagt, Jens, aber du meinst ja was anderes, oder nicht? Er würde sich schämen, so etwas zu sagen. Und wenn du das machst mit einem Blatt Papier, worauf ein Text steht über Allah und seinen Gesandten und das authentisch ist, macht er im Grunde genommen genau das Gleiche. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, überliefert in seinem Musnad, rahimahullah, also in seiner Hadith-Sammlung, einen Hadith über den Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib, Das war ein Sahabi, radiallahu anhu. Er sagte, auf Arabisch beginnt der Hadith, لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا نعم. Auf Deutsch übersetzt, er sagte, ich war in einer Sitzung mit meinem Bruder zusammen dabei, die mir so lieb war, dass ich mir stattdessen keine Herde roter Kamele wünschen würde. Dieser Ausdruck, eine Herde roter Kamele, kommt in den Hadithen öfter vor. Warum? Weil das quasi das wertvollste Vermögen der damaligen Araber war. Er will also dir sagen, es gibt nichts, was ich austauschen würde gegen diese Erfahrung, die ich einmal erlebt habe. Was ist sie? Er sagte, einmal kam ich zusammen mit meinem Bruder, während ein paar ältere Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam an einer seiner Türen saßen. Als wir kamen, wollten wir sie nicht stören oder man könnte auch übersetzen, voneinander trennen. Wir wollten nicht der Grund dafür sein, dass sie auseinandergehen. Das heißt, wir wollten sie nicht in ihrer Sitzung stören. Deswegen haben wir uns abseits hingesetzt. In diesen Momenten erwähnten sie eine Ayah aus dem Koran al-Karim und stritten sich darüber, bis ihre Stimmen laut wurden. Daraufhin kam der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zornig heraus. Sein Gesicht lief rot an und er bewarf sie mit Erde und sprach dabei: Leute, langsam! Aus dem gleichen Grund sind die Völker vor euch zugrunde gegangen, weil sie sich über ihre Propheten uneinig geworden sind. Und weil sie, wortwörtlich heißt es, einen Teil des Buches gegen den anderen geschlagen haben, gemeint ist, und weil sie mit einem Teil des Buches einen anderen Teil widerlegt haben, oder weil sie in einem Teil des Buches einen Widerspruch sahen zu einem anderen Teil des Buches. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wahrlich, der Koran ist nicht herabgesandt worden, damit er sich selbst leugnet, sondern er kam herunter, damit er sich selbst bestätigt. Was ihr davon wisst, dementsprechend handelt. Was ihr davon nicht wisst, das überlasst ihr den Gelehrten. Was ihr davon wisst, dementsprechend handelt, und was ihr davon nicht wisst, das überlasst wortwörtlich dem oder seinem Gelehrten. Das heißt, demjenigen Gelehrten, der sich über das auskennt, worüber ihr euch nicht auskennt. Dieser Hadith, taban, ist ein goldenes Fundament im Umgang mit den Texten im Koran und Sunna. Denn entweder weiß ich, was Allah azzawajal gesagt hat, wenn er etwas über sich selbst gesagt hat, oder wenn er etwas gesagt hat über Halal und Haram, oder wenn er etwas anderes berichtet hat, dann glaube ich daran und handle diesen Ayat entsprechend. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich nicht verstanden habe, was Allah Azzawajal zu mir gesagt hat. Was mache ich? Wieder wie beim ersten Mal, ich glaube daran, aber in diesem Fall überlasse ich die Erläuterung demjenigen, der sich darin auskennt. Beispiel dafür, oder Beispiel, natürlich Beispiel für etwas, was man versteht, es gibt sehr viel natürlich, wie zum Beispiel, du liest im Koran Karim, dass Allah sagt, O die ihr glaubt, euch ist das Fasten auferlegt worden. Kutiba alaikumus siyam. Das ist eine Aussage, die normalerweise grundsätzlich, also ohne ins Detail zu gehen, grundsätzlich versteht das derjenige, der es gelesen hat. Eine andere Ayah, die man vielleicht nicht verstehen kann. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran Karim, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Das heißt, sie befragen dich nach Wein und Glücksspiel, sprich, in ihnen beiden ist Sünde, in beiden ist große Sünde, aber auch Nutzen für die Menschen. Ihre Sünde ist allerdings größer als ihr Nutzen. Kann sein, du verstehst nicht, was mit dieser Eier gemeint ist. Ist jetzt Wein und Glücksspiel grundsätzlich verboten oder meistens verboten oder nur manchmal verboten? Die Eier ist in dieser Hinsicht vielleicht nicht deutlich. Also sagst du, ich glaube daran, was Allah gesagt hat, aber da ich nicht verstehe, was darin wirklich gemeint ist, überlasse ich das dem Gelehrten, der sich darin auskennt. Auf diese Art und Weise erfüllst du die Anforderung des Autors, als er gesagt hat, denn dessen Religion ist heil, der sich Allah und seinen Gesandten ergibt, sallallahu alaihi wasallam. Und wenn ihm etwas unklar erscheint, sucht er die Antwort darauf bei dem entsprechenden Fachmann. Wenn man diesen Grundsatz umsetzen würde als Muslim, hätte man kein Problem mehr. Denn viele Probleme und Unklarheiten entstehen dadurch, dass man eben diesen Satz missachtet, indem man sich nicht an einen entsprechenden Fachmann wendet, sondern indem man sich an jemanden wendet, der sich eben nicht auskennt. Ja, klassisches Beispiel, jemand nimmt den Islam neu an und er denkt jetzt, jeder Muslim, der schon seit 10 Jahren praktisch aktiv ist im Islam, betet und so, dass er sich dann plötzlich auskennt. Ja, das ist eine Vorstellung, die haben auch die Muslime von anderen, Andersgläubigen. Also wenn du zum Beispiel auf einen Buddhisten triffst, dann denkst du, er kennt sich in allen buddhistischen Geboten oder was auch immer aus. Was aber nicht der Fall ist. Die Realität ist, dass der normale Muslim sich in seiner Religion vielleicht so auskennt wie der normale Christ oder normale Buddhist. Wenn man das so vergleichen kann. Tayyib. Insofern geht der Muslim grundsätzlich von folgendem aus, dass das, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam gesagt haben, wahr ist. Und sich auch nicht widerspricht, sondern gegenseitig ergänzt bzw. bestätigt. Und alles andere, alles was andere, egal wer spricht nach Allah und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, die Aussagen aller anderen nehmen wir und messen wir an den Aussagen Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Stimmt es überein, sind es wahre Worte, widersprechen sie, sind es falsche Worte. Weißt du nicht, ob sie dem Buch Allahs und seines Gesandten widersprechen oder ob sie damit übereinstimmen, hältst du dich zurück. Hältst du dich zurück. Beispiel dafür, jemand sagt, die Wissenschaft hat herausgefunden, hat irgendeine Sache, bestimmte Sache herausgefunden. Und du weißt nicht, stimmt diese Sache mit dem Koran al-Karim überein? Denn öfter werden Sachen als wissenschaftliche Wunder verkauft, sage ich mal, oder deklariert. Aber wenn du nachschaust und ehrlich mit dir selbst bist, ist die Sache im Koran al-Karim oder der Sunna nicht so deutlich, wie die Person es dir hat verkaufen wollen. Dann bleibst du vorsichtig, sagst du, wenn es mit dem Koran übereinstimmt, glaube ich daran, wenn nicht, dann nicht. Und wenn ich es nicht weiß, dann sage ich Allahu A'lam. Vielleicht stimmt es überein mit dem Koran, vielleicht stimmt es auch nicht überein mit dem Koran al-Karim. Dann gehen wir über zu dem nächsten Satz. Der Islam ist lediglich auf zweierlei Grundlagen zu stabilisieren, die volle Hing. Das heißt, der Islam gemeint ist der Islam eines Muslims. Der Islam eines Muslims. Der Islam an sich, ist siegreich und wird auch immer siegreich bleiben. Aber gemeint ist dein Islam. Der Islam ist lediglich auf zweierlei Grundlagen zu stabilisieren, die volle Hingabe, Taslim, und die Ergebenheit ist Islam. Und das sind beide Begriffe, die mehr oder weniger das Gleiche bedeuten. Deswegen der Autor, sein Ziel war es nicht, einen Matn zu schreiben, das heißt einen Kurztext zu schreiben, den er versucht, mit so wenigen Worten zu füllen wie möglich. Ja? Das nennt man Matn. Aber Und wenn man ein normales Buch schreibt, dann kann es sein, man sagt ein Thema und erklärt das einmal und zweimal und dreimal und einem weiteren Beispiel, noch ein Beispiel, noch ein Beispiel, noch Übungsbeispiele, noch Übungen dazu mit den Lösungen und so weiter. Das ist ein Buch, ja. Aber bei einem Matten versucht man, so wenig Wörter wie möglich zu sagen. Aber der Autor hat hier einen Mittelweg gewählt. Also weder die lange Version noch die kurze Version. Deswegen gibt es Worte, die das Gleiche bedeuten. Auch Taslim und Istisdam, wenn man, vielleicht kann man das heraushören, Taslim, da ist die Wortwurzel eben Sin, Lam und Mim, wie bei Islam. Und Istisdam, genau das Gleiche, ist auch die Wortwurzel Sin, Lam und Mim. Das sind nur Wortvariationen der ein und der gleichen Worte. Tayyip. Und dazu vielleicht ist angemessen, eine Überlieferung zu erwähnen, die Imam Bukhari rahimahullah ta'ala überliefert, bis Imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri. Das war einer der Tabi'in, rahimahullah. Er sagte: Min Allahi al-Risala wa min al-Rasuli al-Balagh wa alayna al-Taslim. Das heißt, was Allah angeht, so kommt von ihm die Botschaft. Es geht um die Aufgabenverteilung. Was ist unsere Aufgabenverteilung? Es gibt Allah Azza wa Jal. Er hat einen Propheten gesandt zu uns. Das sind die drei. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala, von ihm kommt die Botschaft. Vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam die Übermittlung der Botschaft und von uns die Hingabe. Das heißt, die Annahme der Botschaft und die Fügung. Das ist die Aufgaben verteilen. Und natürlich, der Prophet Sa'afan ist Teil derjenigen, die sich auch Allah sehr fügen. Nur sein Status als Gesandter, was als erstes hervorsticht, ist eben die Aufgabe der Überbringung der Botschaft. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, wer also nach Wissen verlangt, was ihm vorenthalten wurde und sich nicht mit Überzeugung ergeben hat, den hat seine Absicht am reinen Tauhid, der klaren Erkenntnis und am richtigen Iman gehindert. Diese Aussage ist nochmal eine Bestätigung dessen, was vorausgegangen ist. Wer also nach dem Wissen verlangt, was ihm vorenthalten wurde, es gibt Wissen, darüber reden wir gleich, inshallah ta'ala, wer also nach dem Wissen verlangt, was ihm vorenthalten wurde, das heißt, das Wissen, das Allah Azza wa Jal zum Beispiel für ihn nicht bestimmt hat, dass er es wissen soll bzw. darf oder kann und sich nicht mit Überzeugung ergeben hat. Denn es gibt Texte im Koran Karim, gerade wenn es um die unsichtbare Welt geht, Al-Ilm al-Ghayb. Das sind Angelegenheiten, die du, wenn du danach Wissen strebst, bis ins Detail hinein, das schaffst du nicht. Das Wissen ist dir vorenthalten worden. Du weißt ein paar Sachen über das Paradies, aber die Wirklichkeit davon kennst du nicht. Also dieses Wissen ist dir vorenthalten worden. Über Allah Azza wa Jal, über Allah Subhanahu wa Ta'ala, über ihn weißt du nur das, was Allah und sein Gesandter über ihn berichtet haben. Mehr als das ist dir vorenthalten worden. Wenn du also jetzt dich nicht bei diesen Sachen mit Überzeugung ergibst, Allah sagt über sich Subhanahu wa Ta'ala, dass er hören und sehen kann, du glaubst daran fest, dass er hören und sehen kann. Auch wenn dir das Wissen über die Details davon vorenthalten worden sind. Du weißt nicht, wie Allah alles hören kann. Wie geht das? Du weißt nicht, aber du glaubst es trotzdem und du fügst dich dieser Sache. Den hat seine Absicht am reinen Tauhid, der klaren Erkenntnis und am richtigen Iman gehindert. Natürlich, wenn jemand, der die Sachen nicht so annimmt, wie sie überliefert worden sind, sondern das vom Buche Allahs nimmt, was ihm gefällt oder mit seiner Logik übereinstimmt und alles andere verwirft, das ist ja nicht der Tauhid. Das ist nicht die Form des Tauhid, die Allah Azza wa Jal von dir verlangt hat. Und das ist auch nicht die Erkenntnis, die wahre Erkenntnis, zu der Allahs Gesandter und die Sahaba radiallahu anhu gekommen sind. Und das ist auch nicht der Iman, der vollkommene Iman in deinem Herzen. Da du ja nicht an alles geglaubt hast, was Allah subhanahu wa ta'ala über sich selbst oder im Koran über andere Sachen gesagt hat. Wie gesagt, das ist nochmal eine Zusammenfassung oder Bestätigung, dass man sich dem Überlieferten zu fügen hat, so wie es überliefert worden ist. Zum Beispiel der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, fastet, wenn ihr den Neumond gesehen habt und brecht euer Fasten wieder, wenn ihr den Neumond gesehen habt. Fertig, das war's. Kommt jemand und sagt, gemeint ist aber zu einer Zeit, zu der man noch nicht Teleskope hatte, mit denen man nicht berechnen konnte, astronomisch berechnen konnte, wann genau der Neumond eintritt. Was hat diese Person gemacht? Sie hat den Text verworfen. Sie hat durch seine Meinung den Text uminterpretiert. Und dieses Uminterpretieren, indem du sagst, Allahs Gesandter meinte nicht dies, sondern das, ist eine verschönerte Form oder eine Verzierung oder ein Ausschmücken von was? Vom Leugnen. Weil im Grunde genommen leugnest du, was er dir gesagt hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das ist eben diese Hawa, diese Neigung, die einen nicht ergreifen darf, weil dann bist du nicht viel besser als derjenige, der gesagt hat, ich glaube gar nicht daran, was Allahs Gesandter gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Die Warnungen davor, etwas zu sagen, ohne Wissen, sind im Koran Karim zahlreich. Allah sagt es, subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. Das heißt sinngemäß, unter den Menschen gibt es manche, die über Allah diskutieren, die über Allah streiten, ohne Wissen, ohne Rechtleitung und ohne ein erleuchtendes Buch. Und Allah subhanahu wa ta'ala in der darauf folgenden Aya droht ihn damit, Erniedrigung in diesem Leben zu erlangen, und er wird ihm am Tag der Auferstehung von der Strafe der Verbrennung zu Kosten geben. In einer anderen Aya, das war in Surat al-Hajj 8 und 9, andere Aya, Allah sagt, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Wer ist abgeirrter als jemand, der seiner eigenen Neigung ohne Rechtleitung von Allah folgt? Wahrlich, Allah leitet das Volk der Ungerechten nicht recht. In einer anderen Aya sagt er, das war in Surat al-Qasas, in anderer Aya Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَ الْأَنْفُسِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Surah al-Najm sagt er, subhanahu wa ta'ala, sie befolgen nichts außer ihrem Gutdünken, ihren eigenen Gedanken und dem, was ihre Seelen gerne hätten, obwohl ihnen doch die Rechtleitung von ihrem Herrn gekommen ist. Insofern gibt es viele zahlreiche Ayat und auch Hadithe, die denjenigen Menschen tadeln, der ohne Wissen spricht. Auch in der Sunna heißt es, von Abu Umama al-Bahili radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًا كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلِ. Danach las, ثُمَّ تَلَى قَوْلَ تَعَالَى مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلَ. Allahs Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, immer wenn ein Volk nach der Rechtleitung irregegangen ist, hat Allah ihnen die Streitsucht gegeben. Und daraufhin las er die folgende Aya, مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. Sie haben ihn dir als Gleichnis nur zum Streiten erwähnt. Darum geht es um das Gleichnis, dass die Qurayshiten den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt haben in Bezug auf Jesus alaihi salatu wasalam, weil der Koran sagte, dass die Götzendiener und das, was sie anbeten, Brennstoff der Hölle sein werden. Dann sagten die Götzendiener, na wunderbar, wenn wir selbst und das, was wir anbeten, Brennstoff der Hölle ist, dann ist es auch Jesus, alaihi salatu wassalam, weil er von den Christen angebetet wird. Und diese Aussage machten sie nicht, weil sie davon überzeugt waren, sondern einfach nur, weil sie Streit suchten, wie Allah es gesagt hat, subhanahu wa ta'ala. Der Hadith ist sahih, ist in Sunan Tirmidhi, und er sagt, der Hadith ist Hasan. Und ebenso sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Inna abghada ar-rijali ila Allah al-aladd wal-khasm. Das heißt, diejenigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala am meisten verabscheut, am meisten hasst, sind die dauerhaften Streitsüchtigen. Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Und das Streitsuchen und das Streitgespräch, all das sind ja Formen des Redens, die nicht auf Rechtleitung und nicht auf Wissen aufgebaut sind. Deswegen, wer sich also dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam nicht fügt, dessen Tauhid ist mangelhaft. Dessen Tauhid ist mangelhaft. Jetzt kannst du fragen, wie könnte sein, wieso ist sein Tauhid mangelhaft? Es gibt zwei Formen des Tauhid. Die erste Form des Tauhid ist in Bezug auf Allah azza wa jall. Dazu gehört zum Beispiel, dass du niemanden anbetest außer ihn. Aber die zweite Form des Tauhid ist was? Tauhid der Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also genauso wie du nur einen Gott anbeten darfst, gibt es auch nur einen Menschen, dem du befolgen darfst. Und das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keinen anderen Prophet, keinen anderen Gesandten, dem du gehorsam leistest, außer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sobald du ihm nicht mehr so folgst, wie er es eigentlich von dir verlangt hat, und du deiner Neigung folgst, trifft auf dich diese Ayat, wo Allah sagte, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ. Hast du nicht denjenigen gesehen oder anders aus, hast du nicht nachgedacht über denjenigen, der seine eigene Neigung zu seinem Gott gemacht hat? Warum dieser Vergleich mit der Neigung und dem Gott? Weil Allah subhanahu wa ta'ala letztendlich sollst du gehorchen. Wenn du aber ihm nicht gehorchst, sondern deiner Neigung gehorchst, deine Neigung sagt, mach das, und du sagst, okay, ich mache es, obwohl es haram ist, dann hast du deine Neigung zu deinem Gott gemacht. Das ist das Gleichnis zwischen diesen beiden. Und wenn er also jemandem anders gehorcht, außer Allah subhanahu wa ta'ala, also auf Kosten der Gehorsamkeit Allah gegenüber, dann ist sein Tauhid hier mangelhaft. Das muss nicht bedeuten, dass sein Tauhid gar nicht vorhanden ist. Das hängt natürlich ab von der Art Sünde, die er begangen hat. Ja? Aber sein Tauhid ist mangelhaft. Deswegen sagt der Autor, den hat seine Absicht am reinen Tauhid gehindert. Wir haben ja nicht nur Tauhid und Schirk, sondern der Tauhid an sich ist ja nochmal in Stufen eingeteilt. Okay? Nicht jeder Muwahhid, also nicht jeder, der Tauhid hat, ist gleich auf der gleichen Rangstufe, wie genauso wie der Iman eines, du kannst an Allah glauben, ich glaube auch an Allah Azza wa Jal, aber ist unser Iman an Allah subhanahu wa ta'ala von uns allen gleich stark? Das ist nicht das Gleiche. Genauso der Ikhlas und andere Dinge. Deswegen, es gibt nicht nur also Schwarz-Weiß, sondern es gibt auch noch Grauzonen dazwischen. Möge Allah Azza wa Jal uns zu den Menschen machen, die den Tawhid auf die vollkommene Art und Weise umsetzen, denn wer den Tawhid auf die vollkommene Weise Art umsetzt, der wird das Paradies betreten, ohne bestraft zu werden und ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Also weißt du, es gibt auch Menschen, die Rechenschaft ablegen müssen. Es gibt Menschen, die bestraft werden. Das heißt aber nicht, dass sie alle Kuffar sind. Nee, sie sind Muslime. Okay? Und hier sehen wir eben, dass der Tauhid unterschiedlich stark ist bei den gläubigen Menschen. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, ein Gelehrter der ersten Generationen, sagte in einem Gedicht, natürlich das Gedicht, auch man nennt sich auf Deutsch übersetzt, das macht keinen großen Sinn, er sagte, dass das Unheil in dieser Welt quasi von drei wesentlichen Parteien bewirkt wird. Okay? Es gibt drei wesentliche Aspekte in dieser Welt. Natürlich gemeint ist jetzt von den Menschen jetzt. Also natürlich gibt es auch die Satan unter den Dschinn, aber jetzt bleiben wir mal bei den Menschen. Er sagte Nummer eins, also die Reihenfolge ist jetzt keine Priorität, aber er sagt drei. Nummer eins, die ungerechten Könige. Die ungerechten Könige. Gemeint ist natürlich allgemein jeder, der über andere Menschen urteilt, richtet, regiert und dabei von der Gerechtigkeit abweicht und den Menschen gegenüber ungerecht ist und Allah subhanahu wa ta'alas Aussagen seines Propheten sallallahu alaihi wasallam missmacht. Also er ist ungerecht. Die zweite Art, sagte er, das sind die üblen Gelehrten. Die üblen Gelehrten, und das sind diejenigen, die sich nicht an die an den Koran, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam halten, sondern ihre eigenen Meinungen und ihre eigenen logischen Begründungen gegenüber den Offenbarungstexten bevorzugt. Und das führt dazu letztendlich, dass sie das, was halal ist, haram machen, was haram ist, halal machen und den Leuten quasi die Dunya einfacher machen, aber die Akhira schwerer. Und die dritte Kategorie, sagt er, rahimahullah ta'ala, das sind die Asketen oder anders ausgedrückt die Gottesanbeter. Der auf Arabisch der Begriff Rahib, Plural, Ruhban, damit sind diejenigen Menschen gemeint, die sich der Andacht Allahs, die sich der Anbetung Allahs subhanahu wa ta'ala widmen, viel widmen. Okay? Das war, weiß es unter den Christen sind das die Mönchen. Die Mönche. Okay? Im Islam gibt es kein Mönchtum mehr, aber trotzdem gibt es Menschen trotzdem, die Allah subhanahu wa ta'ala mehr anbeten als andere. Nur der Aspekt, um welche von ihnen geht es, um die Unwissenden von ihnen geht es. Es geht also um die Unwissenden Gottesanbeter. Die Unwissenden Gottesanbeter. Und er meint damit letztendlich Leute wie unter den Sufisten. Leute wie unter den Sufisten vorhanden sind. Das ist, heutzutage gibt es natürlich auch noch, aber man kann es auch anders ausdrücken. Es geht hier um Leute, die an sich religiös sind, in Anführungsstrichen. Die sind religiös. Ja, die beten und vielleicht sehen sie auch religiös aus und so weiter und so fort. Aber sie haben keine Ahnung von der Religion und deswegen zerstören sie sehr viel durch ihre Unwissenheit. Und das sind diejenigen, die eben sehr leicht den Bid'ah verfallen, die sehr leicht den Neuerungen verfallen, weil sie eben kein Wissen haben. Ja? Der Gelehrte, vielleicht macht er weniger Ibadat, vielleicht. Der vollkommene Gelehrte natürlich findet den Ausgleich wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber es kann sein, dass der Gelehrte weniger Zeit findet für die Ibadat, aber dafür hat er Wissen, um sich vor dem Unheil zu schützen. Der andere, den hat Allah kein Taufiq gegeben, dass er viel Wissen hat. Aber er hat ihm die Energie und die Bereitschaft, den Taufiq gegeben, dass er viel betet. Ja. Der schafft es, nachts aufzustehen und zu beten, hat damit kein Problem. Er schafft es, jeden Tag, zwei Tage zu fasten, hat damit kein Problem. Aber wenn du sagst, lies ein Buch, das fällt ihm schwer. Und umgekehrt genauso. Es gibt jemanden, der liest sehr gerne und so weiter und so fort, aber es fällt ihm eben die Ibadah schwer. Wenn du sagst, ach, ich achte mal auf dein Sunnah-Gebet vor dem Dhuhr, nach dem Dhuhr, sagt er, ich krieg's nicht gebacken. Ja. Die Menschen sind unterschiedlich. Und niemand ist so vollkommen wie Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und die dritte Kategorie sind also praktisch die Leute, die, sage ich mal, religiös sind, die viel beten und so weiter, aber leider machen sie durch ihre Unwissenheit viel kaputt. Anders ausgedrückt, wir sind ja immer noch beim Thema, nicht vergessen, wir sind beim Thema, dass man den Verstand vor das Überlieferte setzt. Den Verstand vor das Überlieferte setzt. Was machen die Ersten? Die Ersten, wenn ihre Politik dem widerspricht, was Allah sein Gesandter gesagt haben, dann sagen sie, es geht nicht anders, aus politischen Gründen müssen wir und so weiter und so fort. Wir müssen eben Banken haben, wir müssen eben, damit die Wirtschaft funktioniert, brauchen wir eben verbotene Getränke und so weiter und so fort. Also sie sagen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus politischen können wir es eben nicht anders machen. Das ist die erste Kategorie. Zweite Kategorie sind diejenigen, das haben wir gesagt, das sind die üblen Gelehrten, Gott bewahre, das sind diejenigen, die gesagt haben, die das, was ihr Verstand ihnen an logischen Begründungen sagt, damit verwerfen sie das Überlieferte. Und die dritten Unwissenden, die haben viele Probleme, unter anderem, dass sie eben den Neuerungen verfallen. Und sehr leicht, der Satan kann ja einen Menschen auch über die religiöse Schiene dazu bringen, abzukommen vom richtigen Weg. Ja. Indem er zum Beispiel im Gebet ist, im freiwilligen Gebet ist, und seine Mutter ruft ihn, und dann sagt er sich, sagt ihm, wie kannst du das Gebet unterlassen? Du bist im Salah. Fürchte Allah Azza wa Jal, darfst du dein Gebet nicht unterbrechen und so weiter und so fort. Das heißt, er kommt ihm von der religiösen Schiene und legt ihn dadurch rein. Oder er bringt ihn zu übertreiben in der Religion, indem er mehr macht und mehr macht und mehr macht und mehr macht, mehr als er eigentlich kann. Und dann irgendwann mal schlägt das eben um. Und dann unterlässt er vielleicht vieles von dem, was er vorher gemacht hat. Statt dass er sich hält an die Sunna, zum Beispiel, dass er jeden zweiten Tag fastet oder jeden dritten Tag fastet oder zweimal wöchentlich fastet oder dreimal monatlich fastet. Das heißt, irgendwas nimmt er aus der Sunna, was mit seinem Leben übereinstimmt, übertreibt und fastet jeden Tag, bis er irgendwann mal ausgelaugt ist und irgendwann mal nicht mehr fasten kann. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, er schwankt, da sind wir, ne? Er schwankt, wer? Derjenige, der nach Wissen verlangt, das ihm vorenthalten worden ist und nicht das, was überliefert ist, einfach so annimmt, wie es dasteht. Was macht er? Er schwankt damit zwischen Kufr und Iman, der Zustimmung und der Leugnung, der Bestätigung und der Verwerfung. Warum schwankt er zwischen Kufr und Iman? Ja, weil er, wenn er das annehmen würde, wie es überliefert worden wäre, wie es überliefert ist, dann wäre es ja Iman. Iman heißt ja sprachlich Tasdiq, das für Wahrhalten. Er nimmt es einfach so, wie es ist. Aber da er das nicht so direkt annehmen kann und Zweifel hat und Scheinbeweise hat oder die Texte umändert, uminterpretiert, geht das in Richtung Kufr. Richtung Leugnung. Zwischen der Zustimmung, Tasdiq, und der Leugnung, Takdib. Das ist, wie gesagt, nur eine Umformulierung. Ja? Tasdiq steht für den Iman in diesem Fall. Und Takdib steht hier für den Kufr. Eine Form des Kufr ist, dass du verleugnest. Der Bestätigung und der Verwerfung. Iqra und Inkar. Das sind alles, wie gesagt, hier in diesem Fall sind Synonyme gemeint. Auch wenn man im Detail kann sein, gibt Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen. Aber wie gesagt, haben der Autor, rahimahullah ta'ala, und das gehört auch zur Kunst des Schreibens dazu, dass man, wenn man etwas schreibt und verdeutlichen will, dass man viele Adjektive benutzt, viele Nomen benutzt, die das Gleiche auch, weil der eine versteht das eine, der andere versteht das andere. Ja, das alles nennt man Verdeutlichung. Im Koran Karim hast du das natürlich auch viel. Allah subhanahu wa ta'ala hat über den Aspekt des Tauhid in vielerlei Hinsicht gesprochen. In vielerlei Hinsicht hat darüber gesprochen, subhanahu wa ta'ala. Wenn er über seine Rububiyya sprechen will, manchmal spricht er über die Schöpfung des Menschen. Manchmal spricht er über die Schöpfung von Himmel und Erde. Tayyib. Manchmal, subhanahu wa ta'ala, spricht über dass die Völker vorher auch schon an Allah als den Rabb geglaubt haben. Also es gibt viele Aspekte, all dies nennt man Verdeutlichung. Wallahu tabarak ta'ala. طيب. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, weiterhin, er ist besessen, verloren, zweifelt und schweift ab. Weder glaubt er und bestätigt, noch streitet er ab und leugnet. Weil er sich eben mehr in einem Zwischending befindet. Er hat nicht diesen Islam, die völlige Hingabe zu dem, was Allah und sein Gesandter gesagt haben. Aber auf der anderen Seite ist er auch kein Kafir, der die Ayat leugnet und sagt, ich glaube nicht an den Koran Karim, deswegen ist er natürlich besessen von dem, was er glaubt. Verloren, weil er Sachen sich auf Aussagen von Menschen beruft, die es auch nicht besser wissen. Ihr müsst wissen, der Autor, rahimahullah ta'ala, widerlegt auch länger, und diese Aspekte habe ich bei der Erläuterung weggelassen, widerlegt öfter auch die Scholastiker, auf Arabisch Ahlul Kalam, weil sie eben viel schwafeln und eigentlich nicht viel bei rauskommen. Denn du kannst bei Allah Azza wa Jal die höchsten Stufen erreichen, ohne etwas von dieser Wissenschaft zu kennen. Und du kannst den stärksten Iman haben, ohne was von diesen Wissenschaften zu kennen. Ja? Und deswegen sagt er, Er ist besessen, verloren und zweifelt, schweift ab. Warum? Weil seine Aussagen sind dann nicht mehr Allah und sein Gesandter haben gesagt, sondern Aristoteles hat gesagt, Sokrates hat gesagt und so weiter. Na, das ist die Realität davon. Seine Wortwahl ist nicht mehr die des Koran, der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagt nicht mehr dann zum Beispiel, Allah ist al-awwal wal-akhir, wie Allah sich selbst beschrieben hat. Er ist der Erste und der Letzte. Sondern er sagt dann, Allah ist qadim, Allah ist alt. Er benutzt plötzlich andere Worte. Er will das Gleiche aussagen, schafft es aber nicht, das Gleiche auszusagen. Okay? Und macht natürlich dabei schwere Fehler. Es gibt ja keine bessere Art, Allah zu beschreiben, als er sich selbst beschrieben hat. Ja, aber wenn die Scholastiker beschreiben Allah also dann nicht mehr so wie Allah ist, die sagen nicht mehr die Ayat und die Hadithe, sondern benutzen eigene neue Formulierungen. Und diese Formulierungen, die können ja nicht besser sein, als es im Koran steht. Also sie können auch nicht gleich gut sein. Also sie können inhaltlich das Gleiche ausdrücken, dann sag es doch lieber, wie es da steht. Oder sie drücken etwas Falsches, etwas Schlechtes aus. Er ist besessen, verloren, zweifelt und schweift ab. Weil wenn er einen Text nimmt aus dem Koran und sagt, nicht das ist gemeint, sondern was anderes ist gemeint, und man fragt ihn, wo ist denn dein Beweis dafür? Er sagt, ja, der gelehrte so und so hat gesagt. Der Imam so und so hat gesagt. Aber er kann nicht mir sagen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat so gesagt. Kann er nicht. Noch streitet ab, noch leugnet er. Der Iman an das Erblicken für die Bewohner des Hauses des Friedens ist nicht gesund, wenn derjenige es so glaubt, wie er es sich vorstellt oder es mit seinem Verstand versucht zu verstehen. Na, was bedeutet dieser Satz? Dieser Satz ist eigentlich nichts Schwieriges, denn wir hatten zuvor gesprochen über Ru'yatullah, das heißt über das Sehen Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben gesagt, dass das letztendliche Ziel und der Wunsch eines jeden gläubigen Menschen ist. Du lebst für Allah subhanahu wa ta'ala. Du redest für Allah azza wa jalla. Du betest ihn an. Du rufst zu ihm auf und seine Religion auf. Du bittest zu ihm und er gibt dir. Du möchtest wissen, wer ist dieser, der dir Zeit deines Lebens zuhört, Zeit deines Lebens dich beschützt und dich beobachtet und dich versorgt. Und wer ist dieser, der mit dir zufrieden ist, wenn du dir etwas Gutes tust? Und der mit dir zornig ist, wenn du dir etwas Schlechtes tust? Das muss jemand sein, der nur Gutes für dich will. Das heißt, wir wollen letztendlich wissen, wer ist das? Deswegen ist das schönste Geschenk überhaupt, wie wir gesagt haben, eben, dass die Gläubigen, die Bewohner des Paradieses, ihren Herrn, subhanahu wa ta'ala, sehen dürfen. Wie Allah im Koran gesagt hat, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, in zahlreichen Hadithen gesagt, diese Angelegenheit ist also Mutawatir. Da gibt es gar keinen Zweifel. Dann kam der Einschub des Imam al-Tahawi, rahimahullah ta'ala, über die Art und Weise, wie man umzugehen hat mit den Texten. Und jetzt weist er noch einmal auf das Thema hin, womit wir eigentlich begonnen hatten. Und zwar sagte er, der Iman, gemeint ist hier der Glaube, an das Erblicken wessen? Erblicken Allahs, subhanahu wa ta'ala, für die Bewohner des Hauses des Friedens, Darus Salam, das ist das Paradies, ist nicht gesund, wenn derjenige es so glaubt, wie er es sich vorstellt. Oder es mit seinem Verstand versucht zu verstehen. Wir hatten erwähnt, dass es verschiedene Gruppen im Laufe der muslimischen Geschichte gab, die diese Sache geleugnet haben. Aus welchen Gründen auch immer. Aus welchen verrückten Gründen auch immer. Also du musst dir mal vorstellen, Allah sagt es und sein Prophet bestätigt es klar und deutlich. Klar und deutlich. Und sie suchen Möglichkeiten, diese Sache auszunehmen. Beim Koran interpretieren sie es um, weil wenn sie leugnen, haben sie ein Problem. Und ein Hadith verwerfen sie. Okay? Und das ist, haben wir gesagt, unter anderem die Mu'tazila und einige Rafida, also einige Schiiten, ja, und auch vielleicht andere, Allahu A'lam. Natürlich, Entschuldigung, selbstverständlich auch andere, aber das ist in erster Linie. Und diese Angelegenheit, wenn man jetzt daran glaubt, und damit der Glaube daran auch gesund ist, darfst du zwei Sachen nicht machen. Nummer eins, dir eine Vorstellung davon machen. Und gemeint ist, diese Vorstellung im Herzen sich manifestieren zu lassen. Okay? Das heißt, du glaubst, dass Allah Azza wa Jalla gesehen werden wird, Yawm al-Qiyamah. Wenn diese Vorstellung, wenn du dir davon ein Bild machst in deinem Kopf und dieses in dein Herz verankerst, an Worten daran glaubst, so wie du es dir vorgestellt hast, denn die Gedanken, die hast du manchmal nicht unter Kontrolle, weil die Gedanken kommen ja auch von außen. Aber wenn du jetzt an diese Gedanken glaubst, das heißt, du lässt ihnen Zugang in dein Herz, dann ist das dieser verbotene Tashbih oder Tamthil. Und das ist, was wir gesagt haben, eben, dass man Allah mit seinen Geschöpfen gleichsetzt. Denn du kannst dir nichts vorstellen, außer was erschaffen ist. Du kannst dir nichts vorstellen. Egal, was du dir vorstellst, es ist etwas Erschaffenes. Okay? Du kannst dir nicht etwas Unerschaffenes vorstellen. Es geht nicht. Du kannst dir das Göttliche nicht vorstellen. Das ist unmöglich. Denn du hast es nie gesehen. Und keiner hat es dir jemals beschrieben. Deswegen, egal, was du dir vorstellst, es ist Teil der Welt des Erschaffenen. Wenn du also denkst, dass Allah so gesehen wird, wie du es dir jetzt vorstellst, dann hast du Allah mit dem verglichen, was du dir vorgestellt hast. Und das bedeutet, dass du Allah mit Geschaffenem verglichen hast. Und das ist der verbotene Tashbih. Deswegen sagen wir glauben daran, ohne zu wissen, wie. Ist auch vollkommen egal, wie. Hauptsache, es ist so. Und wie viele Dinge gibt es im Leben, die wir nicht verstehen, wie sie funktionieren? Wie man schön sagt, wo kommt dein Strom aus der Steckdose? Okay, wo kommt das Wasser aus dem Wasser? Du weißt nicht, wie es funktioniert. Aber du bist trotzdem glücklich und zufrieden. Du bist nicht auf die Idee gekommen, zu leugnen, dass es vom Wasserwerk kommt. Ja. Wenn das für Dunya-Sachen geht, dann ergib dich mal den Akhira-Sachen erst recht, die du nicht gesehen hast und die auch noch kein Mensch gesehen hat. Tayyib. Deswegen sagt er, der Iman an das Erblicken für die Bewohner des Hauses des Friedens ist nicht gesund, wenn derjenige es so glaubt, wie er es sich vorstellt. Dann hat er Tashbih gemacht. Wenn er es leugnet, dann hat er Juhud gemacht oder Ta'til gemacht oder es mit seinem Verstand versucht zu verstehen. Denn wenn er versucht, es mit seinem Verstand zu verstehen, dann wird er niemals an das Ziel gelangen. Und es kann dazu führen, dass er eben diese Sachen uminterpretiert und beziehungsweise versucht, Gott bewahre, indirekt zu leugnen. Und deswegen sagte der Autor, rahimahullah ta'ala, im darauf folgenden, dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, im darauf folgenden Satz, denn die Auslegung des Erblickens, also nochmals, es geht um das Erblicken Allahs Azza wa Jalla, denn die Auslegung des Erblickens und jede Eigenschaft, die unter die Rububiyya fällt, ist das Unterlassen der Auslegung und die unbedingte Hingabe. Darüber haben wir schon mehrmals gesprochen, aber noch einmal anders ausgedrückt. Wenn du also an die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala auf einer gesunden Grundlage glauben möchtest, dann unterlässt du die Auslegung. Auslegung ist der Ta'wil. Ta'wil natürlich hat viele Bedeutungen, aber gemeint mit Ta'wil in diesem Fall oder Auslegung oder Interpretation, manchmal sage ich auch Uminterpretation, ist Folgendes, dass du sagst, gemeint ist nicht das, was man da hört und was man da liest, gemeint ist nicht die offensichtliche Bedeutung dieses Wortes, sondern eine andere, weniger wahrscheinliche, verborgene Bedeutung. Also noch einmal anders ausgedrückt, oder ich sage nochmal den Satz und dann sage ich es nochmal anders. Das heißt, du sagst, gemeint ist nicht die offensichtliche Bedeutung des Wortes, sondern eine weniger wahrscheinliche, verborgene. Ich drücke es anders aus. Wenn ein Wort mehr als eine Bedeutung hat, gibt es immer eine, die im Vordergrund steht. Einfaches Beispiel, wenn ich dir sage Zug. Und was denkst du als erstes? An die Lokomotive. Barakallahu. Was könnte es aber auch bedeuten? Ein Windzug. Ja, könnte auch bedeuten, mit Windzug gemeint. Was könnte noch bedeuten? Ein Seilzug, ein Spielzug. Ich habe einen Zug. Heißt es, ich habe eine Lokomotive? Ja. So, kann sein, ne? Aber die offensichtliche Bedeutung nicht, ne? Das heißt also, das Wort Zug hat eine Bedeutung, die im Vordergrund steht. Es hat aber auch andere Bedeutungen, die weniger wahrscheinlich sind, wenn man das Wort einfach nur so hört. Ja? Und Ta'wil bedeutet, ich nehme nicht diese Bedeutung, die im Vordergrund steht, sondern ich nehme eine andere, die im Hintergrund steht. Und das darf ich natürlich ohne Beweise nicht machen. Das ist der entscheidende Punkt. Das darf ich ohne Beweise nicht machen. Denn mit welchem Recht mache ich das? Wenn man diese Tür öffnen würde, dann würde ja jeder kommen und jedes Wort anders lesen, als da steht. Anders verstehen, als da steht. Und deswegen, oder das, diese Thematik, Ta'wil nennt man von der Zahar-Bedeutung zu der Marjuh-Bedeutung oder von der Rajah-Bedeutung zu der Marjuh-Bedeutung, so würde es der Usul-Gelehrte ausdrücken, das bedeutet es. Und das ist natürlich eine Riesendiskussion, wenn es um die Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala geht. Und wir haben darüber gesprochen, unter anderem, als wir über das Wort, über das Erblicken Allahs geredet haben. Wir haben gesagt, das Wort Nazara, Nazara oder die Wortwurzel Nun, Wa, Ra, hat verschiedene Bedeutungen. Verschiedene Bedeutungen können davon abgeleitet werden. Die deutliche Bedeutung ist sehen. Ja, ila rabbiha nadhira, wie es in Surat Al-Qiyamah heißt. Andere haben gesagt, ja, das stimmt, aber das Wort intazara, warten, stammt auch von dieser Wurzel ab. Und vielleicht ist damit warten gemeint. Das heißt, sie warten auf ihren Herrn, nicht sie sehen ihren Herrn. Haben wir gesagt, diese Wortbedeutung steckt da zwar drin, aber das ist nicht die hervorstechende Bedeutung. Ich brauche keinen Grund dafür zu sagen, dass ich an die hervorstechende Bedeutung glaube, denn das steht ja da. Aber du brauchst einen Grund dafür zu sagen, dass du nicht daran glaubst, sondern an die verborgene Bedeutung. Und dann frage ich dich nach dem Beweis. Und die wahre Antwort ist, weil du schon eine Aqida hast vorher. Weil du schon eine Prä-Aqida hast. Weil du hast schon eine Überzeugung, bevor du diese Ayah gelesen hast. Und zwar sagst du, Allah kann nicht gesehen werden. Und deswegen muss ich das ändern. Ja. Er hat keinen Hadith, er hat keine andere Ayah, sondern er hat diese Vorüberzeugung. Und das ist natürlich gefährlich, weil die Vorüberzeugung darf nicht da sein. Normalerweise dein Herz muss ein leeres Herz sein, das alle Informationen, die Allah und sein Gesandter sagen, in Form von Iman aufnimmt. Punkt. Dann sagt er, wie gesagt nochmal, denn die Auslegung des Erblickens und jeder Eigenschaft, die unter die Rububiyya fällt, ist das Auslassen der Auslegung. Das Auslassen der Auslegung. Der Imam Tahawi sagt dir, mach kein Ta'wil, wenn es um Allah subhanahu wa ta'ala das Wesen oder seine Eigenschaften oder seine Namen geht. Sag nicht, mit dem Zorn ist gemeint, dass er bestraft. Nein. Wenn er das wollte, hätte er es gesagt. Sag nicht, mit der Zufriedenheit ist gemeint, dass er belohnt. Achi, wenn er das wollte, hätte er es gesagt. Ja? Und so weiter und so fort. Sag das, was dort steht. Ändere die Bedeutung nicht um. Denn wenn du dich fragen würdest, warum machst du das, wirst du auf diesen Grund kommen. Wir haben darüber gesprochen, aber ich will es nicht wiederholen. Und die unbedingte Hingabe, al-Taslim, das sind die beiden Aspekte, die du unbedingt machen musst, wenn es um eine Eigenschaft Allahs geht. So ist die Religion der Muslime. Imam Tahawi, rahimahullah ta'ala, al-Hanafi, sagte, so ist die Religion der Muslime.
Wenn man also was anderes glaubt, dann hat man eine andere Religion als die Muslime. Und wer das Ablehnen Nafi und Vergleichen Tashbih nicht unterlässt, irrt sich und trifft nicht die Fernhaltung Tansi. Ich lese zu Ende. Denn unserem Herrn ruhmvoll und erhaben ist er, stehen die Eigenschaften der Einzigkeit und Einheit zu. Keine seiner Eigenschaften ist wie eine der Geschöpfe. Da dieses alles irgendwie zusammenpasst, noch einmal. Und wer das Ablehnen und Vergleichen nicht unterlässt, irrt sich und trifft die Fernhaltung At-Tanzih nicht. Was heißt das? Wer das Ablehnen, An-Nafi. Ablehnen von was? Gemeint ist Ablehnen der Eigenschaften Allahs. Wer das nicht unterlässt, eine doppelte Verneinung ist also Bestätigung. Ne? Also wer nicht das Ablehnen unterlässt. Wenn wir das jetzt auflösen, würden wir sagen, wer bestätigt, was Allah über sich gesagt hat, der ist erfolgreich. Er drückt es anders aus. Er sagt, wer das Ablehnen nicht unterlässt, irrt sich. Okay? Also du musst das Ablehnen unterlassen. Ablehnen von was? Ablehnen von den Eigenschaften Allahs. Allah sagt über sich, dass er subhanahu wa ta'ala alles weiß, sagt er redet. Das heißt, er weiß alles. Auch wenn das so banal einfach klingt, wir haben am Anfang gelernt, dass es Sekten gegeben hat, die daran nicht geglaubt haben und sich trotzdem dem Islam zugeschrieben haben. Okay. Wer das Ablehnen und das Vergleichen nicht unterlässt, Vergleichen hat er gesagt, At-Tashbih. At-Tashbih, haben wir gesagt, bedeutet Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Geschöpfen zu vergleichen. Wer diese beiden Sachen nicht unterlässt, irrt sich logisch und trifft nicht die Fernhaltung. At-Tanzih. Und das ist ein wichtiger Satz. Das ist der letzte entscheidende wichtige Satz hier in dem Text für heute. Denn er hat hier das Wort Tansih ins Spiel gebracht. Was bedeutet Tansih? Tansih auf Arabisch kommt vom Verb Nazzaha. Und Nazzaha, ein anderes Wort, das wir alle kennen, bedeutet Sabbaha. Tasbih machen. Was verstehen wir unter Tasbih machen normalerweise? Was genau? Was genau? Subhanallah. Also wenn man sagt Tasbih, meint man damit normalerweise das Sagen von Subhanallah. Okay? Der Araber hat hier Synonym. Ja? Also Tasbih bedeutet das gleiche wie Tansih. Nur was bedeutet das Ganze? Was bedeutet Fernhaltung? Was bedeutet Tasbih? Was bedeutet Tansih? Gemeint ist, dass du Allah Azza wa Jal lobst. Denn wenn du ihn lobst, beschreibst du ihn auf eine Art und Weise jenseits, fern von jeglichem Mangel. Wenn du jemanden lobst, verherrlichst, mit den Eigenschaften der Vollkommenheit beschreibst und lobpreist, dann sagst du damit indirekt, dass er mit Fehlern und Mängeln und Unvollkommenheiten nichts am Hut hat. Stimmt? Deswegen nennt man das Tansih, Fernhaltung. Das heißt, ich halte ihn, subhanahu wa ta'ala, fern vor jeglichem Mangel. Vor allem Schlechten. Drück's aus, wie du möchtest. Er sagt Fernhaltung. Vor was? Vor allem, was Allah Azza wa Jal nicht zusteht. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht gebührt, subhanahu wa ta'ala, vor dem hältst du ihn, subhanahu wa ta'ala, fern. In erster Linie ist Schirk. Okay? Deswegen, wenn jemand Schirk begeht, hat er kein Tasbih gemacht. Er hat kein Tansih gemacht. Er hat Allah nicht ferngehalten. Vor allem Übel. Er hat ihm das größte Übel zugeschrieben. Wer sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weiß die Dinge erst, wenn sie geschehen, der hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht von jeglichen Mängel freigesprochen. Tansih, Fernhalten, hat er nicht gemacht. Ja. Ta'ala ist klar geworden, was mit diesem Wort gemeint ist.
Warum ist das so wichtig? Weil jede dieser Gruppen, die falschen Wege gegangen sind über die Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, sie wollten in Wirklichkeit nichts anderes als diesen Tansih. Sie wollten Allah freisprechen von jeglichem Mangel. Denn sie haben immer gesagt, wenn ich Allah subhanahu wa ta'ala das und das zuschreibe, was er im Koran gesagt hat, wenn ich ihm das wortwörtlich zuschreibe, wie es da steht, dann bedeutet das ja, dass er so ist wie seine Geschöpfe. Ja? Also sie sagen, wenn du sagst, Allah redet, dann würdest du ihn vergleichen mit den Menschen, weil die Menschen auch reden können. So. Deswegen sagen sie, er redet nicht. Die extreme Form davon, nennt man Jahmiya. Die extreme davon sagen, er redet nicht. Punkt. Die Asha'ira sagen das übrigens auch, nur sie drücken es anders aus. Ja? Und hier jetzt sagt er, du willst Allah Azza wa Jal freisprechen von jeglichem Mangel, dann darfst du aber nicht ablehnen. Dann darfst du aber nicht ablehnen. Und auch auf der anderen Seite darfst du nicht vergleichen. Das heißt, sie haben recht, indem sie sagen, man darf Allah nicht mit seinen Geschöpfen vergleichen. Tashbih, da haben sie recht. Aber sie sind dem anderen Extrem verfallen und haben dann die Eigenschaft geleugnet. Und das heißt, sie haben abgelehnt, Nafi betrieben. Deswegen sagt er auch zusammengefasst, in Kurzform, wer Nafi und Tashbih nicht ablehnt, der hat auch kein Tansih gemacht. Du willst Tansih machen? Hast du gar nicht gemacht. Tansih macht nur Ahl Sunnah und Jama'ah. Tashbih, taban, unter den Muslimen ist eher selten. Wird eher historisch erzählt über Gruppen, die Allah mit seinen Geschöpfen verglichen haben. Aber ich habe ehrlich gesagt, ich glaube, Allah hat so Menschen überhaupt nicht, die sowas machen. Das größere Problem ist eher beim Nafi. Beim Nafi ist größer, weil darunter fallen eben die Mu'tazila, die Asha'ira, Maturidiyya, Shia und so weiter, Rafida, Jahmiya und so weiter und so fort. Viele Sekten fallen unter diese ersten Gruppe, weil sie letztendlich nichts anderes machen als Nafi, auch wenn sie es natürlich nicht zugeben. Aber das ist ja nicht der Punkt. Entscheidend ist, was sie in Wirklichkeit machen. Und deswegen sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, denn unserem Herrn, also er sagt jetzt was, hör mal zu, du willst Tansih machen, du willst Allah lobpreisen, du willst Allah azza wa jalla fernhalten von jeglichem Mangel, dann darfst du nicht ablehnen, was er über sich selbst gesagt hat. Und gleichzeitig darfst du auch nicht denken, dass das, was er gesagt hat, so ist wie bei den Geschöpfen. Denn unserem Herrn ruhmvoll und erhaben ist er, stehen die Eigenschaften der Einzigkeit und Einheit zu. Okay? Denn Allah subhanahu wa ta'ala stehen diese Eigenschaften, mit denen er sich selbst beschrieben hat, die stehen ihm zu. Denn sie sind per se, sie sind an sich automatisch, jede Eigenschaft, die du hörst über Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein zweiter Grundsatz. Ja? Der erste Grundsatz, den wir gelernt haben heute, war, die authentische Überlieferung kann niemals dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Der zweite Grundsatz, den schenke ich dir heute kostenlos, ja, der lautet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich mit etwas beschrieben hat, oder wenn Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam Allah mit etwas beschrieben hat, dann ist diese Eigenschaft eine Eigenschaft der Vollkommenheit. Automatisch. Auch wenn das nicht unbedingt für dich den Anschein haben mag. Okay? Also es gibt Dinge, darüber werden wir nicht streiten. Wenn ich dir sage, es gehört zur vollkommenen Eigenschaft Allahs, dass er alles weiß. Jeder gesunde Mensch wird sagen, alles zu wissen ist ein Akt der Vollkommenheit. Wenn ich dir sage, es gehört zur Vollkommenheit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er reden kann. Weil er im Koran gesagt hat, dass er mit Moses geredet hat, dass er mit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam redet und so weiter und so fort. Das ist auch ein zweiter Aspekt. Na, da werden schon ein Teil der Gruppen unter den muslimischen Umma nicht mehr mitmachen. Ja? Aber nochmal, wir gehen zur Regel zurück. Die Regel war, was wir Allah zuschreiben, ist Vollkommenheit. Also ist das Reden von. Natürlich ist es auch vom logischen Aspekt der Vollkommenheit. Denn nicht reden zu können, ist ein Mangel. Oder? Nicht reden zu können, ist ein Mangel. Auch bei Eigenschaften,
bei denen das nicht den Anschein haben mag. Beispiel, der Zorn. Der Zorn. Warum haben manche gesagt, Allah wird nicht zornig? Auch wenn er gesagt hat, غير المغضوب عليه. Du liest eine Fatha jeden Tag. Okay? Aber manche sagen, ja, er wird doch nicht zornig. Warum wird er nicht zornig sein? Ja, weil zornig werden bedeutet, dass man sich nicht im Griff hat. So sagen sie, zum Beispiel. Okay? So sagen wir, subhanallah al-azim, das mag auf den Menschen zutreffen, aber auf Allah azza muss das nicht zutreffen. Diese logische Schlussfolgerung, die du gemacht hast, die gilt für den Menschen. Aber erstens gilt das nicht für alle Menschen. Nummer eins. Und Nummer zwei, was für den Menschen gilt, gilt automatisch für Allah. Das ist doch der verbotene Tashbih, von dem wir gesprochen haben vorhin. Du darfst doch nicht den Vergleich machen überhaupt. Seht ihr, was er macht? Derjenige, der leugnet, macht immer Tashbih zuerst. Das ist eben diese Komponente. Wenn man das verstanden hat, hat man vieles verstanden. Ja. Kein Mensch macht Nafi, kein Mensch leugnet eine Eigenschaft Allahs, ohne vorher Tashbih zu machen. Weil wenn er kein Tashbih sehen würde, kein Tashbih, keine Gleichsetzung zwischen Allah und seinen Geschöpfen sehen würde in der Ayah und im Hadith, dann würde er auch nicht anfangen, die Sache umzuinterpretieren und würde auch nicht anfangen, daran zu leugnen. Deswegen, dem Nafi geht immer der Tamthil oder der Tashbih, wie man es auch nennen mag, voraus. Keine seiner Eigenschaften ist wie eine der Geschöpfe. Das ist, was du dir zusammenfassend merken darfst. Deswegen, auch wenn du über Allah Azza wa Jal liest, im Quran al-Karim, gibt es Ayat, wo man auch dann sagen würde, wie kann das damit gemeint sein? Wie kann das damit gemeint sein? Zum Beispiel lesen wir in Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala redet über in den ersten paar Ayat, redet über die Gläubigen, über die Kuffar, redet über die Munafiqun, über die Heuchler. Ja? Und sie machen sich lustig über Allah subhanahu wa ta'ala und über die Propheten und über die Gläubigen und so weiter und so fort. Und Allah sagt dann selbst, Allahu yastahzi'u bihim. Allah macht sich lustig über sie. Und diese Eigenschaft mag auch im ersten Moment eine sich anhören wie eine mangelhafte Eigenschaft. Oder wie eine Eigenschaft, die Menschen gebührt. Ja? Aber wenn du verstanden hast, was damit gemeint ist, dann wird dein Licht sofort aufgehen. Und das ist ein schöner Effekt, den ich euch jetzt nicht wegnehmen möchte. Okay? Deswegen geht ihr inshallah zurück zum Tafsir, schaut euch an, das ist der zweite Satz von Baqara, guckt euch, was damit gemeint ist. Wie Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, diese Ayah interpretiert. Und wer sie dir erklärt, was damit gemeint ist. Und du wirst sehen, dass dir sofort ein Licht aufgehen wird. Und wenn du diesen Effekt hast bei dir, merk dir diesen Effekt. Denn dieser Effekt ist bei den Gelehrten, sage ich jetzt mal, salopp ausgedrückt, immer vorhanden. Was will ich damit sagen? Es kann sein, du verstehst eine Sache nicht, dann wisse aber, dass es viele andere Menschen gibt, die es verstanden haben. Du kannst aber nicht alles verstehen. Es wird immer Sachen geben, die deine Religion nicht weiß. Deswegen sind die Regeln so schön einfach, dass du sagst, wenn du etwas verstanden hast, glaubst du daran. Wenn du das nicht verstanden hast, sagst du, ich glaube trotzdem daran, auch wenn ich nicht weiß, was wirklich damit gemeint ist. Das war's. Du sagst, Allah sagt zu dir im Koran, dass du beten sollst. Du sagst, ich mach's. Aber ich mache nur den Teil von dem Befehl Allahs, den ich kann. Weil du weißt nicht alles, wie man betet. Wie viele Dinge im Gebet, vielleicht weißt du gar nicht, wie du reagierst bei bestimmten Fehlern, zum Beispiel im Gebet, vielleicht du weißt es nicht. Also wie willst du den Befehl Allahs vollkommen umsetzen? Geht nicht. Du kannst nur den Teil des Befehls umsetzen, den du verstanden hast, richtig? Und das Gleiche gilt für jede andere Ayah auch. Und gerade wenn es um die unsichtbare Welt geht, damit meine ich speziell hier die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Da sind wir hier inshallah ta'ala am Ende des achten Unterrichts angelangt. Mit Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnt für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barakatuh Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslimen kathiran.